Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation.
Christopher Lauer,
Dr. Ulrich Wehner.
Herzlich willkommen zur 210. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Dienstag, den 7.7.2026. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für rote Karten und Auslandseinsätze und Friedensmissionen und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Zu der muss ich gar nichts mehr sagen. Irgendjemand hat sich dafür entschieden, vor einigen Jahren schon alle Schalter, Drehknöpfe auf 11 zu drehen. Und in dieser Realität leben wir jetzt. Um die zu bewältigen, podcaste ich. Und das mache ich zum Glück nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Partner seit der ersten Stunde, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, Christopher. Seit es Podcasts gibt, widmen wir uns der Bewältigung der Gesamtsituation durch Emotionsregulierung und faktenbasiertes Aufregen, das zur Emotionsregulation führt. Um schon mal gleich ein paar Dinge hier abzuräumen.
Das heißt, ich muss jetzt gar nicht mehr die Frage stellen, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wehner? Das ist ja geradezu
asked
extrem.
And answered.
Mit was für einer Effizienz wir hier heute durchlaufen. Ich muss dazu aber dann sagen, das sage ich traditionell in diesem Podcast oft, manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt so viel Sinn ergibt in diesem Zusammenhang. Aber eine der beliebtesten Kategorien in diesem Podcast ist ja, worüber wir nicht reden. Worum geht's da? Strategisches Schweigen. Stop making stupid people famous. Viel zu viele Leute, die keine Aufmerksamkeit bekommen sollten, bekommen leider viel zu viel Aufmerksamkeit. Und dem schieben wir einen Riegel vor, indem wir einmal über etwas reden, damit ihr nie wieder darüber reden müsst. Und heute haben wir zwei Themen, eines sehr bizarr, eines eigentlich ziemlich klar, sollte sich jetzt gar nicht reimen. Und zwar fangen wir an mit einer roten Karte bei der Fußball-WM. Ich habe ja die WM bis jetzt sehr erfolgreich boykottiert. Aus Gründen, die wir in diesem Podcast ja schon besprochen haben. Das Team der Vereinigten Staaten, ein Spieler hat eine rote Karte bekommen. Ich weiß noch nicht mal, wie der heißt. Das weißt du vielleicht, weil du dich bisschen mehr für Fußball interessiert.
Ich leite ja
aber auch nicht
die Sportredaktion bei uns.
Stimmt, du bist ja Leiter, Leiter der Sportredaktion, Teilungsleiter Sport.
Stürmer Follarin Balogun.
Ja.
Auf amerikanisch Follarin Balogun. Und
ja, ich glaube, dessen Vorfahren kamen auch direkt mit der Mayflower. Ne?
Ja, klingt so, ne? Die Balogunisten. Ja. Im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina hat er sich eine rote Karte abgeholt, weil er einem da... war ein recht krasses Foul. Und rote Karte bedeutet standardmäßig, dass man auch das nächste Spiel nicht nur vom Platz muss in dem Spiel, sondern mindestens auch das nächste und manchmal sogar zwei Spiele verpasst. Bei Weltmeisterschaften ist es, glaube ich, typischerweise ein Spiel, wenn du jetzt nicht gerade den Schiedsrichter verprügelt hast. Und dann war, diese Weltmeisterschaft findet ja statt in den drei nordamerikanischen Staaten, Mexiko, Vereinigte Staaten und Kanada. Der letzte verbliebene Gastgeber war bis dahin das Team der USA. Und dann passierte es, dass auf dem Platz eine Tatsachenentscheidung, im Grunde genommen das, wo wir sagen im Landgericht, ja gut, wenn er das so entscheidet, kann der BGH auch nichts mehr machen. Hier aber ist es anders, weil es hier nicht den BGH gibt. Sondern hier gibt es verschiedene
Gianni Infantino.
Korrupte Männer. Und dann ist es tatsächlich, also unverrückbare Fakten sind, dass der Folarin Balogun eine Strafaussetzung zur Bewährung erhalten hat. Dann haben die also gesagt, okay, du darfst, obwohl du die rote Karte bekommen hast, darfst du jetzt im nächsten Spiel mitmachen. Und
ja,
wenn du dich jetzt wieder daneben benimmst, dann wird die Strafe vollstreckt. Also so wie das bei Bewährung halt ist, wo man natürlich sagt, ja okay, da reden wir später drüber, ist mir völlig egal. Ne? Aber jetzt will ich erstmal mitmachen. Und das ist gesichert. Die FIFA-Disziplinarkammer hat diese Strafaussetzung zur Bewährung beschlossen. Und dann auch das gesichert ist, dass dem vorangegangen war. Und das muss man sich mal wirklich vorstellen. Das ist so, als wenn der Papst im Vatikan das Klopapier selber verteilt. Ein Telefonat des US-Präsidenten Donald J. Trump mit dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino. Und da hat er ihn und das ist also die ganz klassische Mafia-Arbeit, um Überprüfung gebeten, Zitat, ne? Überprüfung, weil er nicht glaube, der US-Präsident, ich glaube nicht, dass er die Fußballregeln kennt, aber der US-Präsident glaubte nicht, Zitat, dass es ein Foul war. Und
Er hat auch gesagt, er hätte gar nichts gesehen. Ne? Das ist ja das auch immer, was sie dann da so bringen. Ich hab da gar nichts gesehen. Also
wie Berti Vogt, der keine politischen Gefangenen in Argentinien 78 gesehen hat.
Das ist ja los, genau.
Und Infantino, also das gesicherte Ergebnis, Infantino hat den Anruf Trumps bestätigt, aber behauptet, diese Disziplinarkammer sei unabhängig. Und
Das ist ein schönes, der Gianni Infantino sagen muss, dass die Disziplinarkammer unabhängig ist, finde ich, nochmal ein schönes Beispiel dafür, warum das im Korruptionsrecht oder generell bei der Korruptionsbekämpfung so unglaublich wichtig ist, dass es schon in allen Anstrengungen immer darum gehen muss, schon den Anschein zu vermeiden, dass es in irgendeiner Form Korruption geben könnte. Weil wenn einmal das Vertrauen darin, dass es auf gar keinen Fall Korruption geben kann, erschüttert ist, unterstellt man natürlich immer Korruption. Also, weil alles, was du dann mit Korruption erklären kannst, wird mit Korruption erklärt.
Ja, eine sehr schöne Herleitung des geschützten Rechtsguts bei den Korruptionsdelikten. Und so eben auch hier, abgesehen davon, dass es natürlich auffällig ist, wenn der sagt, die sind unabhängig. Also so ein bisschen dieses sich schon mal verteidigen,
bevor man gegen was auch noch nicht gesagt hat.
Keiner gesagt, dass sie nicht unabhängig sind. Ich habe meine Frau nicht gestanden. Okay, wir waren eigentlich jetzt hier wir wollten gucken, ob sie zu schnell gefahren sind.
Das müssen sie mir erstmal nachweisen. So. Und ich habe da ein perfektes Alibi.
Ja, und eben, dass Korruption nur im Lehrbuch und im Strafgesetzbuch so eindeutig, klar und trennscharf dargestellt. Es geht keiner hin das macht man nur auf Gemeindeebene in Brandenburg, Man geht nicht hin mit einem Briefumschlag ins Bauamt und sagt, hier, nimm mal den Umschlag und dafür gibst du mir die Baugenehmigung für dieses rechtswidrige Bauvorhaben. So funktioniert das typischerweise nicht, sondern
das macht man heute mit Krypto. Man
macht es halt heute mit Krypto, ne? Oder wenn man der US-Präsident ist, ruft man halt so einen anderen Korruptus da an. Ja, zwei Beobachtungen in diesem Zusammenhang, die beide gleichermaßen erschreckend sind. Ich habe einen Hinweis, letztlich drei Beobachtungen. Erste Beobachtung, eine Äußerung von Joschka Fischer, der sagte, er hätte nie geglaubt, dass er sich nochmal Dick Cheney und seine Frau zurückwünschen würde. So viel zum Thema Donald Trump. Und dann gibt es viele, die sagen, unter Sepp Blatter, wenn du dich noch erinnerst, dahin korrupteste Sportfunktionär der Welt, dass sich Leute...
Unter Sepp Blatter hätte es sowas nicht
gegeben. Dass sich Leute Josef Blatter zurückwünschen. Also sehr, sehr krasse Dinge. Und dann noch eine Analyse in diesem Zusammenhang, auf die ich gestoßen bin, dass es, also vergleichbare Fälle gab es schon in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften. Und das sind namentlich zwei. Krass schon, dass man bis ins Jahr 1978 zurückgehen muss. Und der WM in Argentinien, wir sprachen drüber. und der Diktator, der argentinische, der hat, als es darauf ankam, dass Argentinien, um ins Finale zu kommen, besonders hoch, war noch damals anders, kein K.O.-System wohl, besonders hoch gegen Peru gewinnen müsste, hat der wohl die peruanische Regierung massiv bedroht. Hat massiv Druck ausgeübt. Und dann hat die argentinische Mannschaft 6-0 gegen Peru gewonnen. Also,
wie geil.
Eigentlich schon eine ziemlich wilde Nummer. Und dann, also es war, gab eine Fußball-Weltmeisterschaft wohl in Italien im Jahr 1934, da hat wohl Benito Mussolini hat wohl interveniert, damit Italien
hat sich eingewechselt.
Wahrscheinlich hätte der irgendwelchen Leuten gesagt, das war keine Ahnung, was er mit denen, dass sie den, weiß ich nicht, was er gesagt hat. Aber jedenfalls ist wohl nachweislich so gewesen, dass Benito Mussolini, Jorge Rafael Videla, dieser furchtbare argentinische Militärdiktator, Vorsitzender der Militärjunta, und Donald Trump, also in einer aus drei absoluten Vollprofis gebildeten Ligaspielen. Also das ist schon
sehr bezeichnend.
Die Live-HörerInnen fragen, was hat es denn jetzt mit nicht drüber reden zu tun? Was hat insofern damit zu tun, als dass es ein Phänomen ist, wo man sich sehr, sehr wundert, dass sich jetzt alle wundern. Deshalb reden wir nicht im Sinne von, wir wundern uns drüber, sondern wir reden im Sinne von,
was habt ihr denn erwartet?
Eigentlich,
wie habt ihr euch das denn vorgestellt?
Eigentlich muss man gar nicht drüber berichten, weil es war ja klar.
Wasser ist nass. Und ich finde, und das finde ich so bemerkenswert an der ganzen Geschichte, diese teilweise doch zumindest in meinen Augen aufrichtig daherkommende Verwunderung, dass der US-Präsident sich jetzt auch bei sowas wie einschalten würde. Der Punkt ist, es ist genau wie mit, es gibt nicht ein bisschen schwanger, ne? Und es gibt auch nicht ein bisschen korrupt. Und Donald Trump ist erwiesenermaßen der wahrscheinlich korrupteste Präsident, aber wahrscheinlich auch einer der korruptesten Politiker in der Geschichte der USA, wenn nicht der Menschheit, also auch was das reine Volumen angeht, an sag ich mal Transaktionen, der hat ja erst vor kurzem jetzt veröffentlichen müssen, was der alles da eingenommen hat, zum Beispiel auch mit seinen Kryptogeschäften. Und das war ja massiv.
Gigantisch,
also das war, glaube ich, über eine Milliarde oder 2 Milliarden US-Dollar. Und was die zum Beispiel dort gemacht haben mit diesen Kryptowährungen, die der Trump dann da auch dezidiert unterstützt hat, ist, also da haben irgendwie Millionen von MAGA-Anhängern sozusagen, haben da
Coins erworben, ne?
Und haben da irgendwelche komischen Krypto-Coins erworben. Und dann haben die etwas gemacht, was man in der Fachwelt einen Rugpull nennt, ja, die haben halt einfach ihr ganzes Zeug verkauft, ne? Und das ist ja das Schöne an Krypto, dass du, dass das alles so dermaßen unreguliert ist. Bei einem Börsengang kannst du das zum Beispiel nicht machen. Da kannst du nicht einfach als die Firma, die dann die ganzen Aktien hält, da kannst du nicht einfach direkt am ersten Tag sagen, ja super, dann verkaufen wir jetzt einfach mal alle Anteile. Nein, du musst, da gibt's Regeln. So, und bei Krypto gibt's diese ganzen Regeln nicht. Long story short, das ist klar gewesen, dass der Donald Trump, wenn er da die Gelegenheit zu hat und wenn er irgendwie der Meinung ist, er muss den FIFA-Präsidenten anrufen, um dann da irgendwas klar zu machen bezüglich der Fußballweltmeisterschaft für sein Team. Ja, ich meine, die ersten Leute, als jetzt die USA irgendwie rausgeflogen sind, haben ja auch so aus Spaß irgendwie getwittert. Jetzt fängt der Trump wieder an mit so Stop the Steal und weiß ich nicht, die MAGA-Fans stürmen dann irgendwelche Stadien, um weiß ich nicht zu verhindern, dass andere Mannschaften da ihre Spiele machen können. Und der Witz ist, man denkt dann zuerst so, ja, es ist höchstwahrscheinlich nicht ernst gemeint. Aber dann denkt man sich so, vielleicht sollte ich trotzdem mal googeln, um ausschließen zu können, dass es nicht dann doch passiert ist. Ne? Also das ist der Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind, vom Niveau her. Ja, ja, und das kommt halt davon, wenn man solche Leute in solche
Positionen
wählt.
In der Tat.
So,
das Instruktive daran für mich war auch, dass ich auch noch immer denke, ich weiß, es ist falsch, aber ich denke noch immer, nee, das kann er nicht bringen.
Das kann er
nicht. So weit geht er nicht. Aber natürlich, das ist total naiv.
Natürlich geht er so weit.
Geht wirklich dieser Schlag einmal von Mensch und erst recht von Mensch in dieser Position vor nichts, vor gar nichts, vor nichts, schrecken sie zurück. Und das ist ganz wichtig zu wissen, und sich nicht davon täuschen zu lassen, nicht zu glauben, ach komm, also so weit wird er nicht gehen. Nein, nix. Und zwar,
ja, nix mit Checks and Balances. Der Supreme Court hat ja jetzt auch vor kurzem wieder eine Entscheidung getroffen, ganz zufällig, im Sinne von Donald Trump beziehungsweise der Republikanischen Partei, indem sie weitere Begrenzungen und Beschränkungen, wie sich diese sogenannten Super PACs, diese also Political Action Committees, über die dann sehr viel Wahlkampf dann läuft in den USA, ja, wie diese Super PACs mit den Kandidaten kommunizieren dürfen. Da gab es halt auch so Regelungen. Wird alles jetzt abgeschafft, wird alles quasi dereguliert. Ja,
ja,
schöne neue Welt.
Ja, also in der wir da man darf leben. Nicht überrascht sein. Man darf wahrlich nicht überrascht sein, dass die das so machen, was sie können. Ja, es gibt noch ein Phänomen der vergangenen Woche.
Ja. Naja, weil Phänomen würde ich das jetzt nicht sagen. Ja, doch, es ist insofern ein Phänomen.
Gewagter Begriff, ne?
Eine etwas absurde Diskussion ist, wo man aber tatsächlich die Uhr danach stellen kann, dass sie geführt werden wird, nämlich die sogenannte Alternative für Deutschland hatte einen, wo übrigens die Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt ein 1500-seitiges Gutachten herausgegeben hat, in dem sie nochmal herausgearbeitet haben, warum die AfD ihrer Meinung nach verboten werden sollte oder warum das eigentlich zwingend ist, dass diese Partei vom Bundesverfassungsgericht verboten werden muss. Also diese sogenannte Alternative für Deutschland, die hatte ihren Bundesparteitag in Erfurt, ja, und dort hatten dann verschiedene Organisationen der Zivilgesellschaft aufgerufen zum Gegenprotest, ja, und auch aktiv dazu aufgerufen, man möge doch bitte den AfD-Parteitag blockieren, also dass die Leute, ja, dass der AfD-Parteitag nicht stattfinden kann. Und jetzt finden wieder, kannst du die Uhr nachstellen, das ist das absurde Phänomen, die Diskussion darüber statt, ja, darf man denn den Parteitag einer Partei, die nicht verboten ist und die, ich weiß gar nicht, wo da mittlerweile, was da mittlerweile der Stand ist bezüglich deren Einstufung als gesichert rechtsextrem. Ist das noch immer anhängig? Verhandeln die da noch immer vom, weiß ich nicht?
Ja, die Lage ist etwas unübersichtlich, deshalb sollten wir es da auch an dieser Stelle dabei belassen.
Also,
wir können es da in der Weise zusammenfassen. Es gibt jedenfalls keine seriöse Institution, die es abschließend verneint hätte. Und das ist, das kann man wohl sagen.
Das ist doch auch ein sehr guter Punkt. Jedenfalls, also, so, und jetzt gibt's also die Diskussion, ja, darf man denn den AfD-Parteitag überhaupt blockieren? Ja, ist das denn nicht undemokratisch? Und das verstehe ich immer aus so verschiedensten Gründen nicht. Also, ich vertrete, also, ja, es gibt da ein ganz klares Spannungsfeld, nämlich zwischen einmal dem Recht, das die sogenannte AfD hat nach Grundgesetz und Parteiengesetz, nicht an der Durchführung ihres Parteitags gehindert zu werden, aber gleichzeitig auch eben.
Sie müssen den ja als Recht, Partei durchführen sogar.
Sie müssen den durchführen, ja. Gleichzeitig haben natürlich auch die Leute, die das nicht so gut finden, dass sich da eine doch eher rechtsextreme Partei zum Parteitag trifft. Gleichzeitig haben die natürlich auch ein Recht, dagegen zu demonstrieren, und sie haben in meinen Augen auch ein Recht in einer wehrhaften Demokratie, in einer Demokratie, die aus der Weimarer Republik die richtigen Lehren gezogen hat, ja. Da darf das dann auch ein bisschen kontaktbetonter sein, wenn es darum geht, so einen Parteitag zu verhindern. Ja, und ja, das kriegt man nicht aufgelöst, beziehungsweise man kann immer folgendes Gedankenexperiment machen: wie würde man denn Leute heutzutage behandeln, die vor 80 Jahren oder so
1946
Ja, 1946, das ist so furchtbar. Ich habe, weißt du, wenn du, es gibt so Ereignisse, okay, die sind okay, immer 70 Jahre, 80 Jahre weg gewesen, aber du hast natürlich recht, die vor, let's say, 100 Jahren, ach du meine Güte, ja, die vor 100 Jahren.
90.
Was? Jetzt sagst du einfach irgendwelche Jahreszahlen.
Nein, 90, das wäre 1936, das passt doch besser.
Ja, irgendein NSDAP-Parteitag blockiert hätten. Ja, da würde man heute sagen, wie toll das war und was das für eine Zivilcourage war und wie die sich in Gefahr gebracht haben und so. Ja, aus der Rückschau lässt sich das immer total schön sagen. Es lässt sich in meinen Augen auch aus der jetzigen Perspektive lässt sich das auch sagen, dass das Richtige ist. Es gibt halt nur immer die Leute, die sich dann irgendwie besonders dumm stellen wollen und den Wald vor Bäumen nicht sehen wollen und dann sagen, ja, aber das kann man doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Ich frage mich auch immer, ob die AfD zum Beispiel dann, wenn die jetzt in Sachsen-Anhalt die absolute Mehrheit hat, ob die dann auch sich dann dafür einsetzt, dass da, weiß ich nicht, die Linkspartei
Minderheitenschutz wird da ein ganz großes Thema sein.
Der Minderheitenschutz wird da ganz, ganz groß geschrieben.
Die werden den also ganz neu erfinden, ja.
Ja, ja, ja. Und ich finde das immer, und das finde ich dann immer so ein bisschen verlogen oder absurd. Das ist ja jetzt nicht so, dass, ja, gut, ich habe schon eigentlich alles dazu gesagt. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Ulrich, ob du da noch was zu sagen möchtest.
Will ja noch kurz zu ergänzen. Das ist ein Dilemma, diese Situation. Das klingt dramatisch, ist aber kein dramatisches Dilemma. So ist das eben. Es ist jetzt demokratietheoretisch und auch nach geltendem Recht
nicht zu vertreten oder steht nicht im Einklang oder so mit geltendem Recht, dass man Menschen aktiv daran hindert, ihre auch noch rechtlich fundamentierten Verpflichtungen wahrzunehmen. Es ist rechtlich auch nicht zu vertreten, dass man sich an einem riesigen Kreisverkehr am Bonner Kreisel oder dem großen Stern in Berlin festklebt Berlin. Und dann Menschen daran hindert, zur Arbeit zu fahren. Also ich habe gesagt, rechtlich nicht vertretbar. Richtig ist aber, es ist nicht rechtmäßig. Es steht im Widerspruch zu den Gesetzen, so wie sie heutzutage ausgelegt werden. Aber damit ist die Diskussion noch nicht zu Ende. Es ist also wirklich eine Binsenweisheit, dass das nicht geht.
Ja.
Dann muss man thematisch dahin gehen, wo es dann doch ein bisschen weh tut. Und dieses Dilemma, weil nämlich auf der anderen Seite der Umstand steht, dass da Dinge gemacht und vor allem geplant werden, die in unendlich viel größerem Maße rechtswidrig sein werden oder würden, wenn sie ungehindert geschehen. Das muss man dann dagegen abwägen. Und diese Abwägung fällt rein nach Gesetzesanwendung hier und heute noch. Tatsächlich fällt die dann zugunsten der sogenannten AfD aus. Die haben nach geltendem Recht, haben die halt recht, wenn die sagen, ihr dürft unseren Parteitag nicht verhindern. Aber das heißt ja noch nichts. Man muss es trotzdem verhindern, weil also eine Protestform, die sich so strikt in diese Tucholsky, ich weiß wer das war, ich glaube, das ist das Tucholsky-Prinzip. Man sagt, nee, die können nicht demonstrieren, weil man Rasen ja nicht betreten darf. Das ist so, so ist diese Argumentation.
Niveau, ja.
Und gibt Leute, die sich nach meinem Gefühl als besonders schlau darstellen, wenn sie das sagen, dass man deren Rechte berücksichtigen muss. Das ist nicht besonders schlau. Das ist zwar richtig, aber eine Binsenweisheit. Und dann fängt das Ganze überhaupt erst an, interessant zu werden, wenn man jenseits von diesem Umstand denkt und sich überlegt, ja, was macht man denn dann, wenn das rechtswidrig, aber zwingend notwendig ist. Insofern sollte man über diesen Umstand, dass es eigentlich nicht rechtmäßig ist, die AfD an der Abhaltung ihres Parteitages zu hindern, sollte man allenfalls ganz kurz, aber am besten gar nicht drüber reden, weil die wahren Probleme auf einer geistig höheren Ebene liegen.
Ja, ja.
So,
und
ja. Ja. Apropos geistig höhere Ebene.
Ja,
wir haben ja
geistig höhere Ebene.
Okay, wir unterbrechen.
Ja, apropos geistig höhere Probleme. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Und bei allen Leuten, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. So, und jetzt kommen wir zu den geistig höheren Problemen.
Von Christopher boykottierte, von mir zum Teil gutierte Fußballweltmeister FIFA Fußball WM 2026.
Ja.
Ist auch hier ein Thema, also fast der rote Faden. Sie ist halt schon präsent. Die ganze Zeit hängen die Leute vor ihren Fernsehern und so weiter. Und für die deutsche Nationalmannschaft ist es nicht gut gelaufen. Nach zwei Riesenpleiten gab es jetzt eine Riesenpleite. Also nach dem mega erfolglosen Auftreten in Russland auch noch, dem mega erfolglosen Auftritt in Katar, folgte jetzt der mega erfolglose Auftritt in Nordamerika. Und gegen Paraguay gab es also ein Spiel, das Paraguay übrigens, das Land, in dessen Hauptstadt Asunción der Mercosur-Vertrag abgeschlossen wurde, das ist ganz wichtig. Jedenfalls gegen Paraguay gab es ein Spiel, wo die sich, wie man in der Fußballfachsprache, glaube ich, sagt, wo die Paraguayos den Bus vor dem Tor geparkt hatten, also Beton angemischt hatten, den Laden hinten dicht gemacht hatten und dann mit ein bisschen Glück auch für ein Gegentor, das sie eingefangen hatten, nicht anerkannt hatten. Und jedenfalls am Ende steht es irgendwie nach Verlängerung 1-1 und dann holzen da nach einem wirklich total unansehnlichen Spiel wo die Deutschen immer so angerannt sind, aber überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt haben. Holzen, also im Elfmeterschießen, holzen da Leute, die noch nie in ihrer Karriere einen Elfmeter geschossen haben. Ja. Und so einer, der da irgendwie gerade seine Nick Woltemade, der gerade zum ersten Mal 30 Minuten oder so bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gespielt hat, der war wahrscheinlich noch völlig geflasht. Holzen, also den Ball da drüber, daneben, sonst wohin, auf den Torwart. Und Deutschland scheidet aus. Schlimmes Spiel, schlimmes Ergebnis, schlimmes Elfmeterschießen.
Alles schlimm.
Wer könnte jetzt aus dem Hintergrund mit seinem losen Twitter-Finger kommen und die schlimme Situation...
Der Bundeskanzler.
Der Bundeskanzler. Der BK.
Der Bundeskanzler.
Der Bundeskanzler.
BK.
BK macht die Kommentierung dieses Spiels zur Chefsache.
Er macht das zu.
Und nach diesem unglaublichen Schrottspiel, unerträglich und super deprimierend, schreibt Bundeskanzler Friedrich Merz auf seinem X-Account. Ja. Auch wenn das Ausscheiden schmerzt. Was für ein Spiel, @DFB-Team. Okay, bis hierhin hätte es noch keiner erwähnt, aber. Aber mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Da lagen alle, haben sich alle überlegt, was gibt es denn noch für Sportarten außer Fußball? Das war so ein Scheiß. Und dann schreibt er, habt ihr unser Land begeistert? Wir sind stolz auf euch. Das war also...
Vor allem, man fragt sich auch so ein bisschen, wer ist wir, ne? Ist das so dieser Plural?
Ja, das mögen wir ja wirklich sehr gerne. Ne?
Oder spricht er jetzt hier tatsächlich für die Deutschen?
Ja.
Ja.
Und also ich hatte mal einen Mandanten, das war unglaublich. Ne? Der hat so null Unrechtseinsicht.
Ja.
Und dann... war es jetzt auch nicht die Situation, dass man den da in irgendein Geständnis reinpressen konnte, sondern ich auch gesagt, ja komm, dann, ja, also wenn du sagst, du bist also total unschuldig, dann verteidigen wir dich auch in dieser Weise. Und dann zog sich, also wie man so sagt, die Schlinge im Rahmen der Hauptverhandlung immer dichter. Ein Zeuge nach dem nächsten sagte also verheerende Sachen aus. Und der Mandant sagte immer, läuft gut für uns, ne? Das war ein guter Zeuge. Ah, nee, das war halt nicht. Und so war der Bundeskanzler, der guckt sich da also ein... Es ist eigentlich total unvorstellbar. Und alle Theorien von wegen, da hat irgendwie der Praktikant geixt und das Team und weiß der Geier was, alles geschenkt. Das muss man sich halt zurechnen lassen. Und wenn man mit seinem Foto von seinem eigenen Account, kannst auch nicht sagen, das ist auch diese Defense da, dass du sagst, nee, das war schon von meinem Account, ich war es aber nicht. Das kannst du halt nicht sagen.
Haben die das gesagt?
Ja, es gibt so Stimmen, die haben es nicht richtig gesagt. Ne? Also auch der Umstand, dass das irgendwie mitten in der Nacht war, spricht eigentlich dafür, dass es jetzt, also vielleicht war es eine irgendwie geartete Panne, aber es war jedenfalls, also die, keine Ahnung, passiert so ein riesen Autounfall und er sagt, ja, läuft ja ganz gut auf der Autobahn. Ne? Und gute Fahrt, weiterhin gute Fahrt. Ne? Wir wünschen alles Gute und freuen uns, dass in diesem Land die Autobahnen so gut sind. Und ja, das war BK, dritter Schmerz. Und es gibt halt Leute, die sagen, das kann er nicht. Ne? Und
was heißt, das kann er nicht? Also ich muss sagen, also der Grund, warum wir das jetzt worüber wir nicht reden, sondern das ist
ein eigenes Kapitelchen.
Das ist jetzt ein eigenes Kapitelchen, da muss man jetzt mal leider drüber reden. Und was mich da an dieser Stelle so ein bisschen ratlos zurücklässt oder was mich daran so frustriert, ist ja, das ist ja der Ausdruck sozusagen eines Symptoms, ne? Und das Symptom wäre hier an dieser Stelle diese, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, dieses komplette, so komplett den Kontakt zur Realität irgendwie verloren, ne? Also Stefan Niggemeier hatte mal in so einem anderen Zusammenhang vor kurzem getwittert, ja, eigentlich müsste man die AfD wählen, wenn das jetzt nicht auch so komplett falsch wäre. Aber man fragt sich halt, wie kann man so dermaßen den Kontakt zur Realität verlieren, dass man das nicht merkt, dass man nach so einem komplett vergeigten Spiel, ich meine, der, soll ich dir mal, ein schönes Kontrastbeispiel dazu ist der Tweet des südkoreanischen Präsidenten nach dem Ausscheiden der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft. Zuerst hat sich nämlich der Minister für Kultur, Sport und Tourismus Südkoreas entschuldigt, ja, und gesagt, ne, also es war jetzt so disappointing, dass sie verloren haben. My heart ached so much that I just stared blankly at the sky, not knowing what to do. Korean soccer sunk in a quagmire. Now we must gather our resolve and start from rock bottom. So, also der koreanische Minister für Kultur und Sport war schon sehr deprimiert. Und dann kommt also der koreanische Präsident und twittert, thank you for your hard work, Minister Choi Hyo-jung and all related public officials. As a former honorary professional soccer club manager and heartfelt Red Devil, ist wahrscheinlich irgendeine koreanische Mannschaft, I feel not just confusion, but utter bewilderment at this unexpected outcome. In the end, it's proven once again that personal is everything. When favoritism and cronyism take precedence over competence in selecting a commander, the result is as predictable as fire burning paper. The fact that such haphazard appointments, failing to distinguish public from private and prioritizing personal gain over public interest, are possible stems from the inability or difficulty in monitoring, checking and holding personal decision makers accountable. Ja, ich will damit nur sagen, also das geht jetzt noch sein, so 10 Absätze weiter.
Has been made, no?
Ja, ich wollte nur sagen, also es gibt auch Staatschefs und Regierungschefs, die einfach voll auf die Kacke hauen und sagen, das war scheiße. Und Friedrich Merz twittert einen Tweet, so ungefähr auf dem Niveau, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Also das ist das Symptom daran. Das ist das, was mich so frustriert. Du hast es mit deinem Mandanten irgendwie beschrieben, der eine verheerende Aussage nach der anderen, läuft ganz gut. Und hier haben wir also eine verheerende Niederlage, ich sag mal, seitdem Deutschland da die WM 2000, wann war das? 14, glaube ich, hatte Deutschland die WM gewonnen.
So ist es.
Und seitdem ist da ja nichts Wesentliches mehr passiert. Da ist irgendwie die Luft raus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Jedenfalls, dann halt zu twittern, dass die Mannschaft irgendwie das ganze Land begeistert hätte, das ist halt einfach komplett, ja, es hat halt mit der Realität nichts zu tun. Das ist komplett weltfremd und es ist halt wirklich schade, wenn man das Gefühl hat, dass der Bundeskanzler sich selbst bei so einem Spürkes einfach nicht im Griff hat.
Ja, ja. Also so. Es ist, ja, Punkt. Irgendjemand hat gesagt, 20 Jahre Trainingsrückstand in der Politik holst du halt nicht so schnell auf, beziehungsweise gar nicht. Und so ist es, ne? Wenn du von 50 bis 70 irgendwie da was völlig anderes machst, dann hast du halt 20 Jahre Trainingsrückstand. So ist es.
Ja.
Aber nevertheless, wir haben den Frühsommer der Reform, neues Thema.
Den Frühsommer der Reform.
Frühsommer der Reform.
Ja, ganz toll.
Zeichnet sich dadurch aus, dass wir, glaube ich, Herbst, Sommer, Winter und dann Frühsommer. Und es geht voran. Ne? Der Zug hat keine Bremsen, wie man inzwischen so sagt. Und der Koalitionsausschuss, im Grunde genommen das Exekutivorgan, das Legislativ- und Exekutivorgan in einem. Also das ist jetzt ironisch, weil Koalitionsausschuss, danach geht es zwischen Bundestag, zwischen Bundesrat und dann kann man gucken, was dabei rauskommt.
Ja.
Jedenfalls, aber der Koalitionsausschuss hat also das berühmte Reformpaket auf den Weg gebracht.
Auf den Weg gebracht,
auf
ja.
Auf den Weg gebracht. Ne? Also man spricht.
Auf den Weg bringen ist immer wichtig. Ja.
Auf den Weg bringen ist wichtig und dass das Ganze jetzt möglichst unkonkret bleibt und in Metaphern. Ne? Also Reformpaket ist ja auch eine Metapher. Das evoziert zwar irgendwie das Bild, als würde dann da so ein Päckchen halt geschnürt, in dem ganz tolle Sachen drin sind und man macht es auf und sagt, oh, er kriegt die Kinderaugen glänzen, wenn sie das Reformpaket endlich auspacken. Aber es sind natürlich letztlich, es ist ein Maßnahmenbündel. Letztlich sind es ist eine Reihe von Maßnahmen, um Gutes zu tun für die Bundesrepublik Deutschland und die Welt.
Ja.
Aber in erster Linie für Deutschland. Und das gliedert sich auf in die Themen Steuern, Rente, Arbeitsmarkt, Wachstum und Gerechtigkeit, Bürokratieabbau. Und enthält so verschiedene Elemente, wie zum Beispiel steuerliche Entlastungen. Und da haben sich die KoalitionsausschussmitgliederInnen haben also behaupten, dass also gerade diese berühmten mittleren Einkommen, die eines der schlimmsten politischen Begriffe ist, diese arbeitende Mitte, dass die jetzt also eine berufstätige Familie mit zwei Kindern und einem zu versteuernden Gesamteinkommen von 60.000 Euro soll im Vergleich zu heute um bis zu 600 Euro jährlich entlastet werden. Das ist so eine der steuerlichen Maßnahmen. Dann wird also der Reichensteuersatz so ein bisschen, wie man sagt, verschoben. Und sozusagen nach links verschoben, früher greifen, schon ab 250.000 Euro und ab 280.000 soll er dann auf 47% steigen. Minijobs sollen jetzt wieder, das war ja irgendwie, hatte man so eine tolle Idee, Minijobs verhindern Schwarzarbeit und dann festgestellt, so richtig toll läuft es doch nicht. Sollen jetzt unattraktiver gemacht werden und so weiter. Und dann also eine.
Minijobs sollen unattraktiver gemacht werden.
Weil man festgestellt hat, das kann ich auch bestätigen, dass Minijobs eigentlich die optimale Grundlage für Regelung und das optimale organisatorische Rahmen für Schwarzarbeit sind. Ne? Also hat nicht funktioniert. Ist auch gut. War gut gemeint, das Gegenteil war gut gemacht. So. Und Abfindung, es ist ganz, ganz viele Sachen. Ja. Sicherlich auch einige ganz, ganz Gute, es soll also so eine Genehmigungsfiktion schwirrte darum, Bürokratieabbau soll durch Aufhebung zahlreicher Berichtspflichten und die Abschaffung so des einen oder anderen Leiterbeauftragten im Betrieb, gibt ja so Leute, die darauf achten, dass die Leitern und Hocker in Ordnung sind und Dokumentationspflichten, so, das soll alles so, das ist alles drin, wenn man das Reformpaket aufschnürt und dann,
hoffentlich geht es nicht ans Zentrum für Sprunginnovation.
Das glaube ich nicht. Das ist so wichtig.
Das kann man sich nicht leisten, dass das einfach abgeschafft
wird. Ja, und also da sind diese ganzen Dinger drin. Vorher gab es ja dann da auch die Rentenkommission, wo dann alle sagten, das übernehmen wir 1:1. Andere Ansicht, Manuela Schwesig, ich habe bald Wahlen. Naja, also das ist... Ja, wie das halt so ist, es ist politisches Geschäft, das kann man, also maße ich mir jetzt auch nicht an, das in seiner Reichweite, Qualität und Bedeutung zu beurteilen. Da ist sicherlich einiges bei rumgekommen, über was reden die Leute die ganze Zeit, die dieses Kleinspielzeug, das auch noch im Reformpaket zu finden ist, die ärztliche Pflicht zur Beibringung einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom ersten Krankheitstag an. Das ist also das gefühlte Zentralthema aus dem Reformwochenende der Koalition. Und der Koalitionsausschuss hat also auch beschlossen, die fernmündliche Krankschreibung abzuschaffen und gesetzlich verpflichtend zu machen, dass man ab dem ersten Arbeitstag eine ärztliche Arbeitsunfähigkeit, ab dem ersten Krankheitstag eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beizubringen hat. Und das ist wen man da im Blick hat, ein Begriff, den ich jetzt auch erst gelernt habe, wahrscheinlich viele, den Bettkantenentscheider. Ja, und der Bettkanten.
Was ist der Bettkantenentscheider?
Der Bettkantenentscheider ist, oder die Bettkantenentscheidung ist, du sitzt da, schießt morgens auf und sagst, boah, dicke Birne, gestern doch ein bisschen lang, setzt dich auf die Bettkante und denkst, oh nee, heute kann ich nicht zur Arbeit gehen. Und dieser Bettkantenentscheider, das ist derjenige, der bei leichten Symptomen oder kleinen Motivationsproblemen kurzfristig sagt, okay, ich bleib heute zu Hause. Und ja, dem will man jetzt also an den berühmten Kragen. Und so, das ist jetzt erstmal der Sachverhalt. Und dann muss man sagen, da ist also so vieles so absurd dran, dass man also jetzt auch diese Arbeitsunfähigkeitsbescheine, ärztliche AU ab dem ersten Krankheitstag, wäre auch ein schönes Thema, um nicht drüber zu reden. Erstens, weil alle drüber reden und zweitens, also wirklich,
ist auch ein bisschen blöd.
That is not the point hier. Ja, also es ist von A bis Z, also von dem dahinterstehenden Menschenbild her bis zur praktischen Durchführung, dass dann da montags irgendwie die Gefahr besteht, dass sie alle in der Praxis morgens stehen und sagen, ich muss jetzt hier die Krankschreibung holen. Und und er natürlich auch von der Wirkung her, weil also daran dadurch wird es uns nicht besser gehen. Also klug, die super cleveren sagen, das kann man ja dann irgendwie auch durch betriebliche Vereinbarung, steht auch in jedem Arbeitsvertrag was anderes drin. Also das hat eigentlich keiner in seinem Arbeitsvertrag stehen, dass die Leute da ab ersten Krankheitstag gleich zum Arzt rennen müssen und Bescheinigung bringen sollen. Also steht nirgendwo, aber die Cleverlist, die sagen jetzt, das kann man ja irgendwie vertraglich abbedingen. Nein, das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ein Schwachsinn wird nicht dadurch besser, dass man sagt, man kann es ja noch irgendwie heilen am Ende des Tages. Also sehr, sehr ärgerlich, auch irgendwie sehr, sehr absurd, auch so ein bisschen hat auch Aspekte von diesem Donald Trump, kümmert sich um eine rote Karte beim Fußball. So dieses, also man soll jetzt hier irgendwie dafür sorgen, dass die Digitalinfrastruktur in Deutschland läuft und irgendwie die Wirtschaft und soll die, von mir aus, die Automobilindustrie retten. Jedenfalls irgendwie ein bisschen größere Maßnahmen. Und dann kommen die mit so einer super Mikromanagement. Kommen die da um Mikromanagement, das obendrein nicht funktioniert, kommen die um die Ecke. Und Das darf nicht wahr sein. Das darf eigentlich.
Da komme ich nicht drauf klar. Es ist aus zwei Gründen ist es bizarr. Also einmal, wir denken immer, das ist ja das Bild, was hier dann ständig evoziert wird, zumindest von mir. Das ist ja ständig, im Grunde genommen. Es ist ja im Grunde genommen auch mittlerweile so das inoffizielle Maskottchen des Podcastes, dieser Roboter Willi, ne? Dieser Seniorenheim-Roboter Willi, der steht dann da also in so Seniorenheim traurig rum und ist so das Beste, was Deutschland auf dem Gebiet der humanoiden Robotik im Moment so hinbekommt. Und die Bundesregierung sagt, okay, wir richten das jetzt unter anderem, indem sich die Leute wieder ab dem ersten Tag krank melden müssen. Der besondere Witz an der Stelle ist ja, dass diese Krankmeldungen per Telefon, da hat dann das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung hat nochmal Zahlen veröffentlicht und 2023 waren 0,9% aller Krankheitstage wurden die über die telefonische Krankschreibung gemacht. Und es gibt natürlich auch trotzdem sehr gute Gründe, so, wir sind ja spätestens seit Corona sind wir ja auch alle Virologen und Infektionswissenschaftler und so, Epidemiologen. Das ist natürlich, wenn die Leute irgendwie Magen-Darm haben, also es gibt ja so Erkrankungen, die sind nun mal sehr unschön. Und da ist aber auch klar, naja, nach einem oder zwei Tagen sind die auch wieder weg. Und dann ist so die Abwägung, wollen wir jetzt, dass alle Leute, die gerade irgendwie Brechdurchfall haben, sich noch in den ÖPNV schleppen, da schön alles anfassen und anhusten, damit sich noch möglichst viele andere Leute mit Brechdurchfall infizieren? Oder sagen wir einfach, naja, also nach einer Abwägung kommen wir zu dem Ergebnis, dass es dann vielleicht doch besser wäre, wenn die Person einfach zu Hause bleibt, sich so krank meldet und nach zwei Tagen dann halt wieder auf die Arbeit geht. Ja. Das ist ja das Absurde. Und ja, da werden natürlich irgendwelche Leute ausrechnen, dass diese 0,9% an Krankschreibungen, dass da bestimmt die Hälfte von gar keine richtigen Krankschreibungen sind. Und was da jetzt für einen Wirtschaftswachstum kommen würde, wenn jetzt diese 0,45% der Krankheitstage, wenn die jetzt doch gearbeitet werden würde. Ich finde sowieso dieses absurde, also dass man dann das BIP so auf den Arbeitstag runterrechnet, weißt du als Selbstständiger, glaube ich, besser als ich, beziehungsweise kann man mal so sagen, man macht nicht an jedem Tag gleich viel Geld, egal in welchem Beruf, ja, so. Und irgendwie zu glauben, dass jetzt die Reduzierung von Krankheitstagen dazu führt, dass es irgendwie mehr Produktivität gibt oder so, halte ich jetzt generell mal für, halte ich für eine schwierige Idee. Also, es ist so.
Naja, das glaube ich schon, dass es evident ist. Je weniger Leute krank sind, desto mehr wird gearbeitet. Ob das dann jetzt pro Kopf, also.
Ich würde zum Beispiel sagen, dass es eine Korrelation gibt zwischen den Leuten, die ständig krank sind und den Leuten, die eh nicht so unglaublich viel Bock haben zu arbeiten. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
Das würde ich nicht in Abrede stellen.
Der Arbeit aus dem Weg zu gehen. Die einen machen das mit Meetings und dadurch, dass sie den Eindruck erwecken, sie hätten die ganze Zeit unglaublich viel zu tun. Und die anderen machen das, indem sie einfach nicht zur Arbeit erscheinen, weil sie die ganze Zeit halt krank sind. So, ich will nur damit sagen, also ja, es kann sein, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Ich halte ihn jetzt nur nicht. Oder anders, ich denke einfach nicht, dass jetzt das Glück der Bundesrepublik Deutschland davon abhängig ist und das zukünftige Wirtschaftswachstum von solchen Regelungen abhängig ist.
Da stimme ich natürlich völlig zu. Und ich glaube, da sind wir einer Meinung. Es ist eben vor allem neben der Sache, denn also das ist ja eine sehr schematische Betrachtung, die jetzt ein richtigen Kern hat, dass wenn die Leute weniger krank tun und mehr arbeiten, dass dann auch mehr Output produziert wird. Das ist jetzt sicherlich, wenn du, hängt vom Beruf ab, aber wenn man mal irgendwie so was rein Mechanisches nimmt, wo dann einer irgendwie, weiß ich nicht, Autos zusammenbaut, die bauen halt mehr Autos zusammen, ob jetzt
wenn sie da sind, von den
1000 Leuten 100 krank sind oder wenn von den 1000 Leuten nur 10 krank sind. Wenn nur 10 krank sind, bauen die mehr Autos zusammen. So, das kann man, glaube ich, akzeptieren als Grundprinzip. Aber
es gibt ja bald auch viele VW-Mitarbeiter, die dann einfach mehr Zeit haben, keine Autos mehr zusammenzubauen, wenn sie nicht mehr bei VW arbeiten.
Es geht ja jetzt auch schon
genau
in die Richtung. Ne? Da ist ja vielleicht doch das vorrangige Problem, dass wenn man guckt, wo entstehen denn attraktive Jobs, und zwar attraktive, wo du gar nicht auf die Idee kommst, auf der Bettkante einen Moment auch nur zu zögern, wo du also fast gar nicht ins Bett gehst, weil du so aufgeregt bist, dass du morgen wieder arbeiten gehen darfst. Und da ist ja im Grunde, da ist ja der Schwerpunkt der Herausforderung, der Herausforderungskern sozusagen liegt ja da, den Leuten ein attraktives Leben anzubieten und nicht das Symptom, dass es vielfach einfach so bescheuert ist, dass du halt nicht hingehst oder im öffentlichen Dienst, wo es auch einfach keinen Unterschied macht, ob du hingehst. Okay, ein bisschen verallgemeinert. Aber
wollte ich gerade sagen.
It's not the point, dass man diese Bettkantenentscheidung irgendwie zu targetet. Ich hätte eigentlich auch letztlich dann auch und dann auch diese, also wenn man da schon irgendwie so FDP in den 80er Jahren machen will, finde ich, dann macht man es aber auch wirklich richtig. Dann macht man nicht dieses, okay, wir überlasten jetzt auch noch die Arztpraxen und die Unternehmen, dass die dann da irgendwie noch nachhalten müssen, wer jetzt seine bescheuerte AU beigebracht hat, die ja auch wahrscheinlich
und wer nicht.
Nur in der Hälfte der Fälle elektronisch funktioniert und so weiter und so fort. Also ich meine, dann schießt man doch auch mit dem Vollspann, gerade in Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft, und sagt, schau mal hier, Karenztage bei Krankheit werden eingeführt. Ne? Ersten zwei Krankheitstage gibt es keine Knete oder nur die Hälfte oder sowas. Das finde ich, dann sagt man, okay, nicht hier so ein Quatsch da mit Bescheinigung und sonst was. Machst du halt, erster Tag gibt es nur die Hälfte.
Lohnkürzungen.
Ja.
Einmal ganz knallhart den Leuten.
Wenn du im Bett liegst, musst du nichts essen, musst du nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren und wenn du die Decke über den Kopf ziehst, musst du auch nicht heizen, dann sparst du doch die Hälfte von dem, was du sonst ausgibst.
Musst du auch, genau. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Idee.
Wenn du dann da krank im Bett liegst, kannst du dann einen warmen Pullover stricken, dann sparst du noch mehr.
Ja, genau. Genau. Kannst du den auf eBay verkaufen? Nein, aber das ist so. Und das zweite Problem an dieser Stelle ist, und da sind wir ja jetzt einerseits Teil des Problems, gleichzeitig können wir uns natürlich gut damit rausreden, dass wir sagen, wir kommentieren das Ganze ja nur. Aber dass das dann einen so großen Platz in der Berichterstattung irgendwie einnimmt, wohingegen, worüber wir nachher auch noch reden oder gleich zumindest kurz mal darauf hinweisen, dass da in diesen Beschlüssen auch noch andere Sachen drin sind, wie zum Beispiel, dass die Möglichkeit, Informationen über das Informationsfreiheitsgesetz abzufragen, deutlich eingeschränkt werden soll, bis hin zu einer Situation, wo die Leute, die das also verfolgen und beobachten und die also IFG-ExpertInnen sind, sagen, dass das Informationsfreiheitsgesetz durch diese Nummer quasi faktisch abgeschafft wird. Das bekommt da nicht so viel Aufmerksamkeit. Man fragt sich fast, aber ich glaube, so clever sind die dann da auch nicht. Aber da hast du halt so ein paar so komische Scheißthemen, worüber jeder sich aufregt, halt da hast, damit halt keiner über den richtig krassen Scheiß redet, den du da veranstaltest. Ich weiß es nicht, wie viel da jetzt geplant ist und wie viel da Zufall ist. Jedenfalls muss man sagen, dieser ganze Vorgang ist schon sehr bizarr. Und ja, du hast es auch schon gesagt, aber halt auch dieses Menschenbild, was dahinter ist, ne? So dieses, das sind ja alles nur Simulanten, die sich da krank melden. Wenn die am ersten Tag zum Arzt müssen, dann werden sich da sicherlich deutlich weniger Leute krank melden. Das ist natürlich auch irgendwie so, weiß man auch nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Frühsommer der Reformen. Soll ich noch kurz über diese IFG-Geschichte reden?
Ja, das ist ja einer von insgesamt 34 Punkten in diesem Koalitionsausschuss-Manifest, kann man es vielleicht nennen. Wie gesagt, insgesamt 34 Punkte von teilweise doch auch einer gewissen Tiefe. Hängen geblieben ist die ärztliche AU ab dem ersten Krankheitstag. Und versteckt sind solche Punkte wie die massive Beschneidung oder geplante massive Beschneidung des Informationsfreiheitsgesetzes. Und ich finde, da kann und muss man drüber reden. Mr. Lauer, you've got the floor.
Ja, also das Informationsfreiheitsgesetz, wer es nicht kennt, auf gut Deutsch ist es so ein bisschen, ja, man kann es tatsächlich so ein bisschen mit dem Fragerecht der Abgeordneten im Parlament vergleichen. Das Informationsfreiheitsgesetz ist insofern schon auch hat auch ein bisschen einen revolutionären Charakter insofern, als man als einfacher Bürger bei einer Behörde anfragen kann nach Informationen. Und wenn diese Informationen nicht aus was auch immer für Gründen, Geheimhaltungsgründen, weil man dem CIA vor 70 Jahren mal ein Versprechen gegeben hat oder so, ja. Also wenn dem nichts entgegensteht, dann müssen diese Informationen veröffentlicht werden und auch meistens in einem maschinenlesbaren Format. Also die dürfen jetzt nicht sagen, ja, sie können gerne zu uns in den Akteneinsichtsraum kommen und sich das dann auf 50.000 Lochkarten angucken oder so. Da gibt es auch so Plattformen wie zum Beispiel dieses Frag den Staat. Das ist ja auch wirklich ganz interessant. Also da werden dann, weiß ich nicht, von der Polizei irgendwelche Dienstvereinbarungen oder sonst irgendwas, irgendwelche Vorschriften veröffentlicht und halt alles Mögliche, was davon Interesse sein könnte. Und es gibt da natürlich immer auch Spannungen, insbesondere wenn dann also BürgerInnen, die also halbwegs Ahnung von dem haben, was sie da machen, Informationen erfragen, die der Verwaltung, aber insbesondere auch der Politik so ein bisschen peinlich sind, die dann auch irgendwie dazu führen, dass natürlich nochmal das Handeln der Politik und Verwaltung da irgendwie kritischer beurteilt werden kann. Also das Informationsfreiheitsgesetz stellt so ein bisschen Waffengleichheit her. In Bezug auf der einen Seite haben wir den mächtigen Staat, der also dich, ja, Informationen, die er halt einfach vorenthalten kann. Auf der anderen Seite halt eben der Bürger, der diese Informationen einfach nicht bekommt. Und über das Informationsfreiheitsgesetz bekommt man sie halt. Und das hatte auch solche Regelungen, oder es hat im Moment auch noch so solche Regelungen drin, wie dass Kosten zum Beispiel gedeckelt sind, also so eine IFG-Anfrage kostet die fragenstellende Person maximal 500 Euro. Im Moment ist es auch so, dass juristische Personen Informationsfreiheitsgesetz Anfragen machen können. Und das soll jetzt alles geändert werden. Also diese Deckelung soll abgeschafft werden. Das heißt, da wird dann einfach irgendwie quasi die Arbeitszeit der MitarbeiterInnen soll dann da quasi mit reingerechnet werden und alles Mögliche. Und dann kostet das halt nicht mehr 500 Euro, sondern halt 5.000 Euro. Was natürlich auch nochmal besonders interessant ist, so von der Denke her, weil das sind ja alles Informationen, die schon einmal mit Hilfe von Mitarbeitern, die mit Steuergeld bezahlt werden, erstellt worden ist. Ne? Also das sind alles Sachen, da haben wir schon einmal für bezahlt, damit die überhaupt existieren. Und dann wird gesagt, ja, haha, aber wenn du die jetzt sehen willst, dann musst du nochmal bezahlen. Ja? So, dann wollen sie abschaffen, dass juristische Personen diese Anfragen stellen. Ein Schelm, wer sich Böses denkt, aber in Teilen liest sich das halt so, als hätte da irgendeiner gesagt, okay, also wie kriegen wir denn jetzt diese Frag den Staat-Webseite weg? Ja, so. Und ja, dann darfst du auch nur noch quasi die Information bekommen, wenn du ein berechtigtes Interesse hast. Und das ist natürlich, also solche Sachen liebt die Verwaltung dann natürlich, weil was ist denn ein berechtigtes Interesse, das ist ja etwas, was dann im Zweifelsfall durch die Rechtsprechung erstmal ausgeformt und definiert werden muss, weil so kannst du aus berechtigtem Interesse jetzt nicht erstmal ableiten, welcher Personenkreis da jetzt dazu gehört. Weil grundsätzlich kann man natürlich sagen, ja, also als Bürger habe ich ja so oder so ein berechtigtes Interesse daran, das zu erfahren. Aber so funktioniert es halt nicht. Das wäre halt zu einfach. So, das heißt, du sollst also auch nur noch die Information bekommen dürfen, wenn du ein berechtigtes Interesse hast. Und also man merkt jetzt aus dem Vortrag, es wird an allen Ecken halt eben schwieriger gemacht, über dieses Informationsfreiheitsgesetz Anfragen zu machen. Und das ist natürlich schlecht, weil das Informationsfreiheitsgesetz nicht nur irgend so ein Ding für Nerds ist, die dann da also irgendwelche Sachen abfragen, die sie immer schon mal wissen wollten, sondern das ist eben auch ein Instrument für auch dann insbesondere investigativen Journalismus, wo es einfach darum geht, ja, Dinge zu erfahren, Sachen ins Licht zu holen, die halt vorher, ja, nur in irgendwelchen Behördenschränken lagen. Ja, und das ist eben auch ein Teil dieses Frühsommer der Reformpaket. Und ja, jetzt so aus dieser Gegenüberstellung, Krankschreibung erster Tag versus Informationsfreiheitsgesetz, merkt man vielleicht schon, Informationsfreiheitsgesetz scheint mir schon wichtiger zu sein. Man merkt aber auch schon sofort an meinem Vortrag, es wird ein bisschen trocken, ne? Man kann nicht mehr sofort mitreden, ne? Weil Krankschreibung am ersten Tag kann jeder sofort Bundesgesundheitsminister spielen und sagen, oh, hier die ganzen Simulanten und so, ne? Und bei Informationsfreiheitsgesetz, da musst du erstmal überlegen, ne? Was ist das überhaupt?
Also wer wahrscheinlich kann das überhaupt machen? Ist diese Arbeitsunfähigkeitsgeschichte
Szenariokerze.
Das Ragebait, also
ja, das ein ist Wutköder,
ein Wutköder. Und ja, also das, ja, ist etwas fadenscheinig, das Ganze. Und ja, diese, also das Informationsfreiheitsgesetz ist auch, das kann man sagen, auch wenn mir jetzt aktuell keine empirischen Studien vorliegen. Ich bin aber zu mindestens 100% sicher, dass das Informationsfreiheitsgesetz nicht der Hemmschuh für die deutsche Wirtschaft ist und die
oder die deutsche Verwaltung.
Deutsche Verwaltung derartig fesselt, dass sie nicht entfesselt aufspielen kann. Das erinnert mich auch sehr stark an die Diskussion in der Justiz, die vor allem von Richtern und Staatsanwälten geführt werden oder die Forderungen, die erhoben werden, nach Eindämmung der Befangenheitsanträge von Verteidigern. Und das wird so total hochgejatzt und tun dann so, als wäre, das kommt relativ selten sogar vor, tun aber so, als sei die Justiz total überlastet, weil dauernd irgendwelche verpeilten Konfliktverteidiger Befangenheitsanträge stellten.
Konfliktverteidiger, finde ich, ist auch ein schönes Wort.
Und ja, kann man auch länger drüber reden. Und so ähnlich ist es hier, wenn man das Informationsfreiheitsgesetz dafür verantwortlich zu machen scheint, jedenfalls teilverantwortlich zu machen scheint, dass ausufernde Bürokratie in deutschen Landen herrscht.
Dass Deutschland so früh aus der WM
ausgeschieden
ist.
Schaffen wir mal lieber das IFRG ab, weil Deutschland ist ja raus.
Ja, und also das ist halt tatsächlich schade. Und du hast natürlich vollkommen recht, das IFG wird es natürlich jetzt mal gerade irgendwie nicht sein. Meine Mutter hatte mir so eine schöne schönes Ding aus Bonner Generalanzeiger geschickt. Ich weiß aber nicht, ob ich das noch sofort finde. Ja doch, genau. 10 Jahre Behelfsbrücke in Birresdorf. Warum eine Brücke in der Grafschaft seit 2016 nicht gebaut wird. So, und da finde ich, es gibt schon mal einen schönen.
Du meinst, es liegt nicht am IFRG?
Das gibt schon mal eine schöne Idee, woran es liegen könnte, dass das in Deutschland nichts vorangeht. Und zwar, und das ist jetzt wirklich passiert, ich denke mir das nicht aus, ja. Also in Birresdorf, ja, da also irgendwo bei Bonn oder im Ahrtal wird das sein. Ich guck mal kurz, wo das ist. Wir sind ja auch Deutschlands bester Geografie.
Ich guck mal, wo das
Podcast
ist.
Birresdorf ist ein Ortsbezirk in der verbandsfreien Gemeinde Grafschaft im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler. Ja, ja, das ist also
da, wo die
grenzt,
Ahr
also
öfter
da
mal über die Ufer tritt.
Ja, über die Wupper geht. So, also das schöne Birresdorf Höhe von 200 Metern und hat glaube ich 931 Einwohner, zumindest laut Wikipedia und zumindest laut, also im Oktober 2013, das könnte mittlerweile auch anders sein, und das ist da direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, wer sich nicht auskennt. Bonn ist ja relativ weit südlich in NRW. So, in Birsdorf, im schönen Birsdorf, gab es also eine Brücke, und diese Brücke ist vor 10 Jahren eingestürzt. Und dann wurde ganz schnell eine Behelfsbrücke über den Leimersdorfer Bach gebaut. Und weil das jetzt 10 Jahre Behelfsbrücke Birsdorf, da hat man sich überlegt, das muss man auch feiern. Und man sieht da jetzt so ein Foto, da hat man dann so ein paar bunte Luftballons. Ich denke mir das nicht aus. Da haben wir so ein paar bunte Luftballons dann da so drangehängt an die Seite. Und da fährt dann gerade so ein Auto über die Behelfsbrücke Birsdorf. Die ist auch nicht groß. Also da passt gerade so ein Auto drüber. Und also der Ortsvorsteher kam auch. Rund 100 Menschen waren der Einladung von Ortsvorsteher Uwe Ingelmund, CDU, zu einer Kundgebung an der Brücke, die wie ein Mahnmal an die Unwetterereignisse vom 4. Juni 2016 in der Grafschaft erinnert, gefolgt. So, ist das schon 2016, ist das schon 10 Jahre her mit diesem Hochwasser in der Ahr?
Krass, 10 Jahre ist
vergeht.
10 Jahre ist viel. Ja, ich meine, wir können es ja an Armin Laschets Kanzlerkandidatur festmachen.
Ne? Ja, warte. Armin Laschet.
Das war doch 2000. Im Ahrtal, wo er ein bisschen unangebracht sich benommen hat.
War das 2016?
Sollte das wirklich sein? 2016 kann eigentlich nicht sein. Nee,
das kann eigentlich nicht sein. Was steht denn da in diesem Generalanzeiger-Artikel? Vor 5 Jahren, im Sommer 2021, verwüstete ein Unwetter große Teile des Ahrtals. Ja, also anscheinend ist es, also entweder gab es vor 10 Jahren auch schon mal ein Unwetter oder das ist irgendeine komische Zeile da in diesem Artikel, soll uns jetzt aber auch nicht weiter stören. So, und dann ging es so ein bisschen... Dann ging es so ein bisschen darum, ja, woran liegt es denn jetzt eigentlich? Weil man könnte ja meinen, dass sich diese Behelfsbrücke, dass man da schnell eben eine neue Brücke baut, aber
da
nach
steht
10 Jahren
IFLG
wurde,
im Weg.
Da steht das IFG im Weg IFG, in Form von, IFLG, dass das IFRG ABCDG. Und zwar in 10 Jahren hat man noch nicht mit dem Planfeststellungsverfahren angefangen. Und das liegt daran, unter anderem, dass an diesem Prozess, diese neue Brücke zu planen, 17 Stellen irgendwie, 17 Behörden beteiligt sind. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass diese 17 Behörden oder Ämter, dass die da jetzt alle da quasi gleich viel mitreden dürfen, aber die wollen dann halt irgendwie Gutachten, anscheinend sogar zur Erdbebengefahr und so, ja, also
zum Lurch.
Wahrscheinlich auch zu irgendwelchen Lurchen, wie das halt so ist, ja. Das Problem ist ja nicht, dass diese 17 Behörden hier mitreden können. Das Problem ist, dass niemand jeweils einen Mitarbeiter dieser 17 Behörden nimmt und mal ein Wochenende in einen Raum setzt und dann sagt, so, wir verlassen diesen Raum alle erst, wenn wir diese Fragen geklärt haben, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass man das alles an zumindest einem Wochenende klären kann. Aber schafft das erstmal 17 verschiedene Ämter an einem Wochenende irgendwo hinzubringen. Will damit sagen, das Problem ist ja jetzt nicht das IFG oder dass da so viele Leute krank sind, sondern das Problem ist, dass sich solche Projekte da niemand zu eigen macht und vor allen Dingen, dass halt auch Behörden ihren Ermessensspielraum nicht mehr nutzen. Es ist ja oft so, dass diese ganzen bürokratischen Regeln, ja, die müssen größtenteils eingehalten werden, aber es gibt halt auch einige Sachen, da gibt es dann einen Ermessensspielraum, wo die Behörde sagen kann, passt schon. Ne? Und wenn man jetzt sich diese Brücke, diese Behelfsbrücke in Birresdorf da anguckt, kann man zum Beispiel schon mal die Frage stellen, braucht man da jetzt wirklich ein Gutachten zur Erdbebensicherheit? Oder könnte dieses Gutachten der zur Erdbebensicherheit nicht so aussehen, dass man einen Gutachter für Erdbebensicherheit einfach mal kurz schreiben lässt, ja, spielt hier keine Rolle, kann man ignorieren. Ja, so. Aber die Gedanken macht sich anscheinend niemand und deswegen müssen wir das IFG abschaffen. Ja, Ulrich, was macht das mit dir?
Ja, ich denke, da habe ich schon erkennen lassen, was ich davon halte. Und das, ja, es ist neben der Sache, jetzt auf das ERG zu zielen. Und das ist dir natürlich sowieso ein Dorn im Auge. Und wahrscheinlich hat Jens Spahn da in erster Linie mitgewirkt.
Ja,
weil das ist ja das,
Masken-Jens.
Das ist ja das Instrument, mit dem man tatsächlich recht wirkungsvoll. Also gut, es gibt natürlich auch irgendwelche Spaßvögel, die sagen, oh, ich will mal gucken, was die Müllabfuhr für Informationen über mich hat. Aber ja, das ist halt auch irgendwie ein ganz gutes Instrument. Und es gibt ja auch gar keinen Grund. Wir sprachen ja in einer vorangegangenen Folge auch davon, dass die Unterlagen zur Eichmann-Entführung weiterhin geheim sein sollen. In den allermeisten Fällen gibt es ja einfach auch keinen Grund dafür, dass der Staat, unser Staat, der für uns die Sachen regelt, die Sachen nicht auch uns zur Kenntnis gibt. Und insofern ist es so, ja, bedauerlich. Aber ich denke, es ist tatsächlich auch alles dazu gesagt. Ich muss, ich werde der Versuchung widerstehen, es selber jetzt nochmal zu sagen.
Ja, okay, gut, ja. Ich find's verstörend und auch ein bisschen traurig. Was ich immer auch so traurig finde, ist, also die einzig konstruktive Antwort, die es dazu gibt, ist ja nicht, das ist ja keine Verfahrensfrage oder keine Frage der Methodik, sondern das ist eine Frage der Einstellung, nämlich, wie man als vor allen Dingen auch politische Führung eines solchen Hauses oder einer Behörde mit den Herausforderungen, die sich da stellen, umgeht. Und ob man das halt eben defensiv macht und cover your ass und bloß nichts falsch machen und vor allen Dingen bloß nichts machen, dann kann man nämlich auch nichts falsch machen. Oder ob man sich einfach darüber im Klaren ist, was die Aufgaben sind, was die Verpflichtungen sind und sich das dann angemessen verhält. Im Kindergarten gibt's immer dieses, oder in der Schule gibt's immer dieses altersangemessenes Verhalten, ja. Und hier wäre das dann so positionangemessenes Verhalten oder wie man das nennen soll. Und das ist halt einfach, Das kriegst du halt nicht hin mit irgendwelchen Gesetzen. Das kriegst du, also genauso wie du, weiß ich nicht, so einen Präsidenten wie zum Beispiel auch Donald Trump, den kriegst du auch nicht mit Gesetzen verhindert, wenn sich, weiß ich nicht, eine Partei dazu entscheidet, so einen Spaßvogel, also Spaßvogel ist ja ein Euphemismus, also einen Typen zu unterstützen, ja, dann hast du Scheiße am Schuh.
Also ich habe vor allem auch den Eindruck, dass, jetzt wo ich ja auch noch ein bisschen das habe auf mich wirken lassen, dass die Punkte 32 der Thesen des, der Thesen des
32 Thesen des Friedrich
des Koalitionsausschusses, der ist auch so ein bisschen sachfremd. Denn es ist ja nur mit Mühe und Not, dass man das unter Bürokratie fasst, das IFG, weil Bürokratie ist ja letztlich das, was die Bürger an der Entfaltung hindert und nicht, was Behörden irgendwie Schmerzen bereitet. Und das IFG bereitet ja im Wesentlichen Behörden Schmerzen. Also es ist sachlich gesehen eigentlich nicht zum Kern des Themenkreises Bürokratieabbau gehören. Das passt eigentlich gar nicht so richtig da rein.
Ja.
Das ist doch wahrscheinlicher, dass das irgendwie, also ich habe wirklich den Verdacht, dass es Jens Spahn rein verhandelt hat, damit man seine Maskendeals nicht weiter aufklären kann. Ich stütze meinen Verdacht auch darauf, dass die, dass es so eine etwas, wie man so sagt, apokryphe Begründung dazu gibt, warum man jetzt das EFG schleifen will. Da steht nämlich gar nichts, wie man dadurch Bürokratie abbaut und den Staat agiler und schlanker machen will, sondern da steht, wir wollen unsere Beschäftigten vor Anfeindungen und Drohungen schützen, indem wir die Namen der Mitarbeitenden schwärzen. In Zeiten einer komplexen Bedrohungslage von innen und von außen wollen wir die staatliche Resilienz erhöhen und den besonderen Schutzbedarf bestimmter Bereiche wie der kritischen Infrastruktur und so weiter stärker Rechnung tragen.
Ja, das ist alles, das ist so ein, ja, du sagst apokryph, ich würde sagen, das ist so ein Amalgam, ne? Man nimmt so alles, was man, also man wirft alles Mögliche gegen die Wand und guckt dann halt, was bleibt, was davon bleibt hängen, ja? Und also das mit der kritischen Infrastruktur und so, das kann ich ja sogar in Teilen noch verstehen. Also, dass du sagst, können wir jetzt wirklich da IFG anfragen, aber
ja, das ist ja auch als solches richtig, das ist gar keine Frage. So, das ist ja auch, finde ich ja auch gut und richtig, so sagen jetzt auch nicht jeder Hans Wurst da irgendeinen Verwaltungsmitarbeiter anschwärzen können, dessen Name er dann erfährt, weil er so schlau ist, einen Antrag sich mit ChatGPT schreiben zu lassen. Nein, das gar nicht. Aber die Begründung ist alles und jedes, aber eben nicht Bürokratieabbau. Und in dem Kapitel der Thesen des Koalitionsausschusses steht es nun mal. Und es ist von der Systematik her, geht es nicht um Bürokratieabbau. Ne? Es ist allenfalls eine leichte Verwaltungsentlastung, dass die mit den von Ihnen als bescheuert empfundenen Anträgen nicht mehr rumhampeln müssen. Aber es ist gerade nicht das, was hier laut verbreiteter Klage die wirtschaftlichen Akteure lähmt. Die Bürokratie ist es nämlich gerade nicht, weil es ist ein Bürokratieaufwand, der für den Bürger betrieben wird und nicht einer, der den Bürger fesselt. So wie wenn er da irgendwie der Bäcker, der 7-mal am Tag die Temperatur in seiner Brötchentheke da notieren muss oder sowas. Ne? Und ja, also das,
die Brötchentheke.
Brötchentheke ist vielleicht ein schönes Schlusswort, Schlussbegriff.
Ja, ich denke auch, das hast du nochmal.
Der Morgen fängt an der Brötchentheke an und endet an der Brötchentheke.
Und endet an der Brötchentheke. Ja, das hast du nochmal schön zusammengefasst. Es ist halt kein Bürokratieabbau. Es ist allenfalls eine Entlastung der Verwaltung. Aber Ende des Tages, ist es einfach ein, Da wird was zurückgenommen, was halt eben schon mal eben besser war. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, die hatten halt noch nie Bock auf das IFG. Ja, ne? Die Verwaltung hat ja auch die ganze Zeit über die kleinen Anfragen gekotzt. Wir haben denen immer gesagt, wenn er die ganzen Informationen einfach veröffentlichen. Und das ist halt das Problem. Und dann können wir auch tatsächlich gleich zum Ende kommen. Das ist halt tatsächlich das Problem. Es gibt ja diese schöne Philosophie oder Denkrichtung oder wie auch immer man das nennen möchte, dieses Prinzip Open Access, dass du also sagst, der Staat sollte schon so viele Informationen wie möglich einfach öffentlich zur Verfügung stellen. Das ist nicht nur gut für BürgerInnen, die also Interesse haben daran, und das ist auch gut für die Transparenz und so, sondern das ist sogar gut für andere Behörden, die dann nämlich gar nicht mehr bei irgendeinem Referat anfragen müssen, wenn sie irgendwelche Daten brauchen, sondern die dann einfach die Daten googlen, die sie brauchen, auf der Webseite eben einer anderen Behörde finden. Also das sind ja dann auch Effekte, die sind ja nicht nur für die BürgerInnen gut, sondern auch für halt Behörden. So, und würde die deutsche Verwaltung dieses Open Access leben, müssten auch nicht so viele Mitarbeiter der Verwaltung irgendwelche Anfragen stellen, beantworten, weil dann die Leute, die die Anfragen stellen, eben die Informationen schon längst im Internet gefunden hätten.
So ist
es. Ist aber nicht so.
Ja.
So, ja, das ist, so schließt sich der Kreis, aber zum Glück hat uns die Performance der Bundesliga, die Performance der Bunde, der Nationalmannschaft, der Fußballnationalmannschaft.
Der Männer.
Zum Glück hat die uns begeistert und euphorisiert.
Wir sind stolz. Wir sind stolz. Das Land ist stolz.
Ich bin stolz auf die Nationalmannschaft und ich bin auch stolz darauf, Deutscher zu sein.
Ja, endlich. Und, endlich ist raus.
Endlich sind wir wieder.
Endlich wer. Bist du wieder wer.
Endlich bin ich wieder jemand. Ja. Ulrich, da muss ich das wohl abbinden.
Ja, wir singen noch kurz die Nationalhymne und dann.
Ich singe
ja übrigens auch hier so 6 bis 8 Deutschlandflaggen immer hinter mir, wie auf dem AfD-Parteitag. Na gut, das möge die Menschen beschäftigen. Am Ende dieses. Nehmt es mit. Take it home.
Also, liebe HörerInnen, das war die 210. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Dienstag, den 7. Juli 2026. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für rote Karten und Auslandseinsätze und Friedensmissionen und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen lieben Dank und kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht verrückt machen. Bleibt gesund. Ich hoffe, es bleibt euch der Gang zum Arzt am ersten Krankheitstag so lange wie möglich erspart. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Adios.